willkommen zum Zonta-Podcast Tietiet. Mein Name ist Susanne.
Und ich bin Ute.
Und heute haben wir Birgit Mähler zu Gast. Birgit Mähler ist vom Zonta-Club Hamm-Unna. Und Birgit hat für uns eine ganz wichtige Aufgabe für uns Zontchens, weil sie uns nämlich im Deutschen Frauenrat vertritt. Aber Birgit, das musst du uns gleich mal ein bisschen genauer erklären. Ich freue mich, dass du Zeit für uns hast. Und erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Begrüße alle. Guten Morgen ihr zusammen. Guten Morgen Ute. Guten Morgen Susanne.
Ja, Birgit, vielleicht magst du dich einfach erstmal so ein bisschen vorstellen. Wer bist du? Wie bist du zu Zonta gekommen?
Ja, ich erzähle vielleicht mal, wie bin ich erstmal zum Thema Frauen gekommen, so ein bisschen von meinem Hintergrund her. Ich bin ja von Haus aus Therapeutin, Familientherapeutin und Paartherapeutin, Mediatorin und Coach. Und die Grundlagen werden ja immer so in der Familie gelegt. Und ich glaube, ich habe da so mitbekommen, ein paar ganz wichtige Eigenschaften, Gleichheit, Gleichbehandlung zusammenstehen und einen Vater, der uns als Mädchen sehr gefördert hat, in dem, dass wir berufstätig werden sollten. Und später so im äußeren Bereich Schule, Studium habe ich eine Lehrerin gehabt und eine Dozentin. Das waren die, wie wir heute sagen, alten 68er, die uns also ganz stark mit ihrer Idee Emanzipation steht für euch ein. Ihr müsst sehen, dass ihr euch auf eure Beine stellt, einen eigenen Beruf bekommt, so mich mit doch sehr beeinflusst haben und mich auch begeistert haben. Also ich bin für die Idee sehr früh begeistert worden. Wie gesagt, in der Schule hatte die Grundlagen in der Familie. Und so habe ich nach dem Studium überlegt, was mache ich? Im Studium war meine Dozentin defizitär mit Frauen beschäftigt. Warum erreichen Frauen nicht das, was sie eigentlich möchten? Was brauchen wir als Frauen, um dahin zu kommen, dass wir dort ankommen, wo wir uns wohlfühlen? Das war aber eher so im therapeutischen Bereich. Das heißt Therapie, was bedeutet das für mich, wenn ich mit mir nicht zufrieden bin, wieder mit mir ins Reine zu kommen? Und der Grundsatz für mich als systemische Therapeutin ist, wenn etwas nicht funktioniert, mach etwas anderes. Und das ist gar nicht so schwer, ganz wild, sondern schau einfach hin, wie geht es, wie kann man etwas anderes tun? Und so bin ich in diese Richtung gegangen, für Frauen, mit Frauen zu arbeiten. Hab dann, ihr habt eben gehört, mein Vater war sehr entscheidend für mich auch in der Grundlage, dass ich weiter und vorwärts komme. Hab gedacht, ohne Männer geht's nicht und habe mich entschieden, nochmal eine paartherapeutische Ausbildung zu machen. Weil ich, egal in welchem Bereich denke, wenn wir Frauen weiterkommen wollen und wenn wir Gleichstellung erreichen wollen, geht's eigentlich ohne die Männer nicht. Und so habe ich in meinem beruflichen Bereich das halt ergänzt, arbeite aber auch viel mit Frauen, aber auch mit Frauen, die halt Leid erleben, die eben im Defizitbereich sich befinden, zum Beispiel auch von Gewalt betroffen sind, die unter Trennung leiden und dann Probleme haben, wieder auf die Beine zu kommen, weil sie eben nicht adäquate Ausbildung haben. Und das ist von Selbstwert schädigend und Frauen brauchen Unterstützung, um sich dort auch wieder zu finden. Ja, und ich bin natürlich durch meine Arbeit auch im Netzwerk meiner Stadt sehr verbunden in den Frauennetzwerken. Da bin ich dann politisch auch tätig gewesen und habe gesagt, wir brauchen nicht nur den Defizitbereich zu fördern, zu unterstützen für Frauen, wir brauchen auch die politische Seite. Das heißt, es muss sich auch etwas ändern, damit Frauen wirklich besser starten können, damit sie in den Beruf finden, damit junge Frauen für sich verstehen, ich steige in meinen Beruf ein, um selbstständig und fit später auf eigenen Beinen zu stehen, wer weiß, was mal kommt, und habe mich dann auch im Bereich der Stadt engagiert. Und als dann eine Freundin kam und sagte, du hast ja nicht Lust, bei Zonta mitzumachen, das wäre doch was für dich, du könntest uns super unterstützen vom politischen, aber vom praktischen Bereich, da habe ich erstmal gesagt, Zonta, was ist das denn? Also ich hatte, ne? Ich hatte so 2008 war das noch nie was davon gehört und habe dann erstmal gegoogelt und ich erinnerte mich, ich saß an meinem Schreibtisch und dachte, wie wurde das denn jetzt noch geschrieben? Ich fand das gar nicht so schnell. Und als ich es aber gelesen habe, war ich völlig begeistert und ich habe schon da so Feuer gefangen und dachte, ja, das ist meins, ich kann da etwas bewegen, ich kann weiter dort für Frauen tätig sein, ich kann das unterstützen. Obwohl ich ja sagen muss, am Anfang war es schon auch noch anders. Ich weiß nicht, wie ihr es erlebt habt. Wir hatten ja doch auch viel an Preisen und hatten viel an, ja, ich sag mal so eher die Charity-Funktion, so habe ich es erlebt. Das formt sich ja auch erst so in den letzten Jahren für mich sehr konkret.
Also von Charity hin zu Advocacy?
Ja, genau. Also das erlebe ich noch mal so in der Reorganisation 2014, die wir gehabt haben bei Zonta, dass die Preise abgeschafft wurden, dass geschaut wurde, wofür ist die Union eigentlich da? Netzwerk, Advocacy, also sich gegenseitig zu unterstützen. Seitdem tut sich was. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt finde ich, sind wir ganz, ganz gut auf dem Weg und das finde ich großartig.
Wir haben das in unserem Club auch nochmal diskutiert, ne? So dieses
Ja.
Selbstverständnis nicht, wir sind ein Service-Club, sondern wir sind eine Menschenrechtsorganisation. Ne? Das ist schon, das geht in diese Richtung und ist schon grundsätzlich auch was anderes.
Ja, also auf jeden Fall. Das habe ich damals aber gelesen auf der Homepage und auch von Zonta International, dass das Zonta ist und das hat mich damals wirklich berührt und dadurch habe ich Feuer gefangen. Ja, und so ging es dann eigentlich weiter. Ja, ihr wisst es sicherlich, wenn man dann Präsidentin war, wie gesagt, ich war es 12 bis 14, dann überlegt man sich hinterher, ja und nun, man fällt ja doch in so ein Loch, man hat viel Verantwortung gehabt. Ich habe in der Stadt, wir waren ein junger Club, wirklich für diese Bereiche Zonta bekannt gemacht und dann, ja, was macht man dann? Dann hatte ich die ID, Britta Gerlingkühne, die ja die damalige Unionspräsidentin war. Ja, dann geht man hin bei einer Area-Konferenz und sagt, gibt es denn noch irgendein Amt? Und bei Zonta gibt es ja immer ein Amt. Und sie dachte, ach, du könntest doch eigentlich meine Nachfolgerin werden, so meine ID werden oder überhaupt mal eine ID. Da habe ich gedacht, nee, das ist nicht so meins, wollte ich nicht so. Aber was gibt es denn noch? Und dann sagte sie, die Position im Landesfrauenrat ist frei. Dann habe ich mich damit beschäftigt und dachte, ja, das wäre es so für mich. Und im Telefonat, als ich sie angerufen habe, das zuzusagen, sagte sie, ich habe was ganz Tolles, nämlich die Delegierte im Deutschen Frauenrat. Die ist auch zu besetzen. Hättest du da nicht Lust zu? Und dann habe ich tief Luft geholt und gesagt, das muss ich mir gut überlegen. Und ja, bin sehr erst im Zweifel gewesen, weil wenn man aus einer sozial engagierten Richtung kommt, sage ich mal, therapeutischen Richtung kommt, ich habe zwar politisch gearbeitet, aber dachte, wow, der Deutsche Frauenrat, das war für mich so etwas ganz Besonderes. Kannst du das, schaffst du das?
Kannst du noch mal so ein bisschen auch erzählen, was ist eigentlich der Deutsche Frauenrat?
Ja, der Deutsche Frauenrat ist die Zusammensetzung laut Satzung, die größte deutsche Frauenlobby, so nennt sie sich auch, in der Bundesrepublik und setzt sich aus 49 Verbänden und Organisationen von Frauen zusammen. Mindestens 90% der Organisationen und der Verbände müssen Frauen sein. Dann kann man einen Antrag stellen, Mitglied im Deutschen Frauenrat zu sein, also der größten deutschen Frauenlobby, die es in Deutschland gibt und die eben nach dem Artikel 3 des Grundgesetzes arbeitet. Gleichstellung von Mann und Frau, alle sind gleichberechtigt. Dann kann man dort aufgenommen werden. Und wir haben schon einige Anträge gehabt. Es wird wirklich diskutiert und geprüft, ob ein Verband eintreten darf. Wenn also wirklich nicht 90% Frauen sind, sind doch schon Ablehnungen gewesen.
Was sind das so für andere Organisationen, die da mitvertreten sind? Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen?
Ja, also kleine Verbände wie wir sind zum Beispiel die Bücherfrauen, der Bundesverband der Mütterzentren, der Bundesverband der berufstätigen Mütter, der Migrantinnen, es sind die Business and Professional dabei. Ich schaue gerade nochmal, Deutscher Frauenring, der Deutsche Gewerkschaftsbund ist also ein ganz großer Verband. Die katholische und evangelische Kirche sind Riesenverbände. Witzigerweise auch der Deutsche Olympische Sportbund, der anscheinend ganz viele Frauen als Mitglieder hat, der dort als großer Verband vertreten ist. Ingenieurinnen Bund, Hebammenbund, also es gibt alle Richtungen, die ihr euch vorstellen könnt, die dort zusammen gemeinsam den Deutschen Frauenrat bilden. Und wir sind eine Organisation, eine kleine davon.
Und wie müssen wir uns das vorstellen? Wie oft tagt ihr? Was sind eure Ziele?
Also einmal im Jahr findet eine Mitgliederversammlung statt. Da treffen sich die Delegierten der einzelnen Verbände und legen miteinander fest, welche Schwerpunktthemen bearbeitet werden sollen. Das ist vor 5 Jahren neu überlegt worden. Da ist auch nochmal der Deutsche Frauenrat neu organisiert worden, dass man gesagt hat, wir wollen Schwerpunktthemen wählen. Früher war es so, dass ganz, ganz viele Anträge gestellt wurden und der Deutsche Frauenrat sich sehr vielseitig positioniert hat. Und man hat gesagt, wir sehen aber, es gibt Schwerpunkte in der Arbeit, wie zum Beispiel letztes Jahr das Thema Parität, was der Deutsche Frauenrat ja auch sehr umfänglich bearbeitet hat. Und da wollen wir schauen, dass wir wirklich ganz fokussiert auch einige Themen angehen, weil Wir haben eine unglaubliche Expertise in den Mitgliedsverbänden, die können wir nutzen, um bestimmte Themen auch zu bearbeiten und auch wieder euch, den Mitgliedsverbänden, zur Verfügung zu stellen. Dann im Endeffekt mit umfassenden Papieren, mit Positionen und Stellungnahmen. Und ich habe es ja auch auf der Mitgliederversammlung vorgestellt. Im Bereich Parität hat der Deutsche Frauenrat sich ja unglaublich engagiert, ist zu Anhörungen gewesen, Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Es hat ganz viele für uns Möglichkeiten gegeben, wo wir Informationen bekommen haben, was nutzbar für uns war. Also da sind Sie wirklich sehr umfänglich, haben Sie recherchiert und haben uns das angeboten auf einer Plattform, dass wir das nutzen konnten. Und um euch vielleicht mal an dem Beispiel zu erklären, was bedeutet das jetzt für Zonta? Wir haben am Beispiel Parität eine sehr, sehr gute Expertise gehabt, die für uns als Advocacy-Komitee in der Union nutzbar war. Also wir haben ganz viel Informationen von denen bekommen und Expertise. Aber es gab auch methodische Möglichkeiten, die wir nutzen konnten, für uns als Vorlage konkret, aber die wir auch weiter bearbeiten konnten oder unsere eigenen Ideen entwickeln konnten. So bietet der Frauenrat für uns Expertise, dieses zu nutzen.
Wie genau stellt sich denn dann die politische Arbeit dar? Also ihr tagt einmal, ihr habt eure Schwerpunkte, ihr legt fest, was ihr für das nächste Jahr, so stelle ich mir das jetzt gerade vor, was ihr da besonders, wo euch besonders mit beschäftigen möchtet. Und wie, also ich, für mich ist das immer noch so nicht so ganz vorstellbar, wie setzt sich das um, also politisch, also wie viel Gewicht hat der Deutsche Frauenrat, dass es tatsächlich auch politisch irgendwie sich ändert oder dass da was gemacht wird?
Also ich erlebe, dass der Deutsche Frauenrat eine ganz, ganz wichtige Position im Familienministerium hat, also wirklich gehört wird, als Expertise auch gehört wird. Es ist so, dass eine enge Verbindung zum Vorstand, wir wählen ja auch einen Vorstand als Mitgliederversammlung des Deutschen Frauenrates, der natürlich in ganz vielen Veranstaltungen, in Gremien, in Anhörungen im Bundestag, auf internationalen Veranstaltungen unsere Themen vertritt, die wir besprochen haben, also auch uns, wir als Zonta, unsere Themen dort vertritt. Es werden ganz viele Stellungnahmen, die ihr auf den Homepages auch findet, dann bereitgestellt, erarbeitet und so findet politische Arbeit statt. Wir haben praktisch in der Mitgliederversammlung, wir die Verbände, die Ziele festgelegt und der Vorstand trägt es auch für uns nach außen und setzt sich dafür ein. Und der Vorstand setzt sich folgendermaßen zusammen. Es gibt also drei feste Mitglieder und dann gibt es die Vorsitzenden der Ausschüsse. Und die Ausschüsse und die Gremien sind für uns als Union Deutscher Zonta-Clubs eine Möglichkeit, wirklich ganz aktiv zu sein und mitzumachen. Man kann sich also für einen Ausschuss bewerben, wie ich das 2016 gemacht habe, Frauenflucht und Integration. Da waren damals 64 Bewerbungen. Und dann wird man berufen vom Vorstand, wird überlegt, wer passt zu uns, um eine Expertise zu erarbeiten, dann wird man berufen. Und so kann man sich jedes Mal für einen Ausschuss bewerben oder auch für ein Gremium. Vielleicht erinnert ihr euch an die Mitgliederversammlung. Ich habe vorgestellt, dass ich gerne noch mal ein wenig Finanzen bereitgestellt haben hätte für ein Gremium und für einen Ausschuss. Ne? Und das ist etwas, wo man wirklich aktiv als Verband mitarbeiten kann. Also im Bündnis der Istanbul-Convention, was für mich der Inbegriff auch von Zonta bedeutet, gäbe es die Möglichkeit, sich zu bewerben und als ein Mitglied dieses Gremiums, Istanbul-Convention, die sich also ganz verstärkt für Gewalt von Frauen einsetzen und einen Alternativbericht zum Staatenbericht. Istanbul-Convention ist ja 2017 ratifiziert worden in Deutschland und da wird ein Staatenbericht erstellt. Dazu einen Gegenbericht erstellen. Was hat der Staatenbericht bisher nicht erwirkt? Was hat er nicht geschafft? Was berücksichtigt er nicht? Dort könnten wir konkret mitarbeiten und könnten ganz konkret politische Arbeit leisten. Heißt aber, ich war alle 2 Monate damals in Berlin, viermal im Jahr auf jeden Fall. Das kostet halt ein bisschen Geld. Man kann nicht jemandem zumuten, dies ganz selbst zu finanzieren. Ne, um das auch mal so im Zusammenhang zu verstehen. Da kann Sonntag ganz konkret mitwirken und politische Arbeit leisten, genauso in den Ausschüssen. Man kann mit dabei sein, wenn man möchte.
Jetzt haben wir von dir gehört, Birgit, du bist Familientherapeutin, du bist im Frauenrat. Du hast schon gesagt, die Situation von Frauen, vielleicht jetzt auch gerade im Hinblick auf Covid, beschäftigt dich sehr. Du hast das mal übertitelt mit Retraditionalisierung der Rollen, die du beobachtest. Vielleicht kannst du uns dazu einfach noch ein bisschen was erzählen. Wie erlebst du die Situation von Frauen gerade?
Also so aus meiner Praxis heraus kann ich das bestätigen, dass also es eine Rollenrückkehr gegeben hat, nenne ich mal. Tradierte Rollen sind wieder mehr im Fokus. Frauen müssen zwangsläufig durch die Pandemie tradierte Rollen wieder mehr leben. Ich erlebe in der Praxis, dass Frauen tatsächlich wieder den Haushalt führen, die Kinder betreuen und Lehrerinnen sind. Und ihre Arbeit. Ich erlebe erschöpfte Frauen, Frauen, die in die Depression geraten sind, Frauen, die Sorge vor der nächsten Delta-Variante haben, die sagen, es ist nicht nochmal zu schaffen, wenn wieder Covid ausbrechen sollte. Ich erlebe es aber auch durch die Gespräche im Deutschen Frauenrat. Covid war ein ganz großes Thema und ist ein großes Thema im Deutschen Frauenrat. Es gibt dazu ganz viele Stellungnahmen, auch vorgetragen in den Ministerien, dass gesagt wird, die Gleichstellung muss ganz deutlich weiter vorangetrieben werden durch zum Beispiel mehr Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, durch Unterstützung von Frauen, durch gleiche Bezahlung. Wie ihr euch vielleicht erinnert, waren gerade in diesen systemrelevanten Bereichen auch Frauen, die wenig Geld bekommen haben, wenig bezahlt wurden, nicht wussten, wo sie teilweise ihre Kinder lassen sollten, gerade alleinerziehende Frauen auch, für die es besonders schwierig gewesen ist. Das alles sind Themen, mit denen sich auch der Deutsche Frauenrat beschäftigt und auf dessen Grundlage ganz viele Forderungen auch gestellt werden. Und es hat sich aus dem Zusammenhang auch noch mal ein zusätzliches Gremium Sorgearbeit entwickelt, gerade in dem Bereich Sorgearbeit gerechter aufzuteilen, ist ein politisches Thema, was im Rahmen von Covid ganz große Bedeutung gefunden hat. Also wie schaffen wir es auch, Vorbild mit anderen Ländern, einfach Männer mehr dazu zu kriegen? Mein erstes Thema, ohne die Männer geht's nicht.
Was sind da so konkrete Ideen? Wie kann das gelingen? Also die Forderungen sind ja das eine, aber was soll da konkret passieren, um das umzusetzen?
Also einmal ist es ja so, dass die Forderung schon länger ist, dass die Bezahlung einfach verändert wird, dass mehr Übermittagsplätze, Betreuungsplätze für Kinder geschaffen werden. Dann denke ich, müssen wir als Verbände ganz viel dafür tun, dass sich die Gleichstellung in den Köpfen aller Männer wie Frauen noch mal ein Stück ändert. Ich glaube, dass wirklich in der tradierten rückläufigen Welt Männer noch mal mehr Verständnis dafür haben müssen, dass eben nur durch die Gleichbehandlung, Gleichstellung auch gleiche Möglichkeiten für Frauen da sind und im Endeffekt auch für sie zugute kommt. Dazu gehört zum Beispiel aber auch das Gesetz, dass eben in Führungspositionen es paritätisch besetzt wird. Dazu gehört das Paritätsgesetz in der Politik, wo wir uns ja auch für einsetzen, dass also der Bundestag paritätisch besetzt wird. Also das sind so politische Forderungen, die da sind. Und für diesen praktischen Bereich, glaube ich, müssen wir alle sehr viel tun. Im Deutschen Frauenrat ist jedes Mal auf der Mitgliederversammlung die Bundesministerin dabei gewesen, die Familienministerin. Ich kenne also Frau Schwesig, ich kenne Frau Barley, ich kenne Frau Giffey persönlich, mit der habe ich lange sprechen können. Die hat auch ein Bad in der Menge genommen. Das war ganz klasse. Die interessieren sich wirklich auch, wie sieht es praktisch aus? Und die haben auch Ideen der praktischen Umsetzung. Frau Schwesig hat immer gesagt, das Endmodell muss sein wie in Schweden. 30% arbeitet jeder, Mann und Frau. Und damit haben wir eine andere Familienmöglichkeit. Wir haben eine Möglichkeit der Betreuung von Kindern. Wir haben eine andere finanzielle Möglichkeit. Das wäre ein großes Ziel.
Ja, vielen Dank, Birgit. Super spannender Einblick. Wenn wir jetzt vielleicht zum Schluss nochmal so ein bisschen aus deiner privaten Erfahrung, was rätst du Frauen jetzt für den Herbst mit Blick auf eine mögliche Delta-Variante? Wie können sie sich selber aufstellen, um da nicht nochmal in so ein Loch hineinzugeraten?
Also ich finde, man könnte im Vorfeld oder ich rate es auch meinen Klientinnen, frühzeitig zu schauen, was ist wirklich das Schlimmste gewesen, was ich aushalten musste und wie kann ich vorbeugen, um bei eventuell ausbrechendem Covid ein Stück sicher zu sein. Das heißt zum Beispiel ganz konkret jetzt mal, ich nehme mal Mütter, wen kann ich ansprechen? Könnte ich schon in Bereichen wie Kindergarten oder UGS oder anderen Betreuungen anfragen, kann ich mehr Stunden bekommen? Also man kann ja auch Stunden aufstocken. Wen könnte ich sonst anfragen? Kann ich rechtzeitig mit dem Arbeitgeber Gespräche führen? Das ist durchaus möglich. Bei meinem Arbeitgeber wäre es zum Beispiel so. Wie sieht es dann aus mit Homeoffice? Aber auch, spreche ich rechtzeitig nochmal mit meinem Partner über die Situation? Was können wir verändern? Da bin ich persönlich auch immer gerne bereit zu gemeinsamen Gesprächen. Das heißt also, die Zukunft zu antizipieren und zu schauen, wo war die größte Schwierigkeit? Und die versuche ich schon vorher zu überlegen, zu organisieren, dass ich erst gar nicht wieder da hineinkomme. Dazu gehört dann auch noch mal so ein Stück Entspannung, sich selber zu finden. Was hilft mir, wenn ich in absolute Stresssituationen komme? Wie bringe ich mich selber in den Stress? Und wie schaffe ich es auch, mich dort runterzuregeln? Also zwei Punkte zu überlegen. Wie könnte es aussehen? Was könnte ich dafür in der Organisation verändern? Und zweitens, wie kann ich meine innere Organisation selbst gut aufbauen, dass es mir trotzdem noch einigermaßen gut geht.
Schönes Schlusswort, Birgit. Sehr konkrete, hilfreiche Tipps. Vielen Dank dir für deine Zeit.
Ja, das war wunderbar.
Ja, herzlichen Dank und dir einen schönen Tag.
Dankeschön gleichfalls, euch auch.
Tschüss, Birgit.
Tschüss.